willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Podcast aus der Reihe Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und heute treffe ich mich mit Volker Först von der gleichnamigen Brauerei in Drübendorf im Landkreis Forchheim. Hallo Volker, schön, dass wir heute zu dir kommen durften.
Hallo Christian.
Ja Volker, wenn man so deine Bierflasche anschaut, dann fällt einem unweigerlich gleich das Jahr ins Auge. Also wie man im Logo so entnehmen kann, seid ihr eine der ältesten Brauereien im Landkreis, ganz sicher. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass ihr älter seid als jede Brauerei, die zum Beispiel im Stadtgebiet Bamberg wäre und sogar älter als Kaspar Schulz. Also man denkt immer, mit 344 Jahren ist man was Besonderes, aber wenn man bei euch aufs Logo schaut, habt ihr ja fast die 500 geknackt. Kannst du uns ein bisschen was zu der Brauereigeschichte sagen oder ist da ein wenig überliefert worden?
Doch, es gibt einiges zu sagen drüber. Es gibt halt Urkunden, wo es erwiesen ist, dass diese Brauerei schon 1525 oder das Braurecht auf diesen Standort Drübendorf, wo wir jetzt uns befinden, ein Braurecht ist und dass es 1525 losging ursprünglich und jetzt wir 2025 unser 500-jähriges feiern. Und in der Zwischenzeit zwischen diesen 1525 bis 1750 waren verschiedene Besitzer immer vor Ort und haben gebraut. Seit 1750 wird dann der Name Först erwähnt.
Okay.
Die Familie Först tritt dann dazu und dann ist es immer wieder so, dass während den Kriegszeiten immer andere Besitzer drauf waren, aber eigentlich ist es immer in der Familie Besitz gewesen. Es wurde halt immer von jemand anders geleitet oder die Brauerei geführt.
Ja.
Ja, was gibt's denn sonst dazu zu sagen? Es ist halt doch 500 Jahre, ist schon anspornend. Ja,
ist schon beachtlich. Also
ist schon beachtlich, wenn man heute sieht, dass, was weiß ich, große Firmen, Global Player mit 10, 15, 20 Jahren rum. Wir machen jetzt schon 500 Jahre auf diesen Standort hier in dieser Gegend. Also das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich schon sagen.
Auf jeden Fall. Also selbst wenn du jetzt sagst, Först würde das erste Mal 1750 erwähnt, ja, das sind auch schon 270, das würde ja eigentlich auch schon ausreichen. Ja.
Das ist auch aber schon lange 500, Zeit.
500, glaube ich, ist echt beeindruckend. Man sieht es hier in der Gegend schon häufiger, dass Brauereien älter sind, aber ich glaube, ich wüsste jetzt keine, die älter ist als ihr. Ich weiß nicht, kennst du eine im Landkreis?
Ja, doch.
Noch? Gibt's auch welche?
Gibt's welche,
ja. Super, also ich finde es echt beeindruckend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dir sagen. Also wann hat dein Teil in dieser 500-jährigen oder fast 500-jährigen Geschichte angefangen? Und ja, wie war die Entwicklung bis heute?
Also ich werde jetzt dieses Jahr 46, also ich bin im Oktober 46 Jahre geworden, also ich bin bestimmt schon seit meinem 5., 6. Lebensjahr in der Brauerei, immer wieder in meiner Freizeit, ob es beim Abfüllen war oder beim Lagerdank waschen, Urlaubszeit, also Ferienzeit immer in der Brauerei verbracht. Ja, also so richtig der Durchbruch war, glaube ich, dann mit 12, 13 Jahren, wo ich dann gedacht habe, ja, ich möchte gerne auch den Beruf erlernen und weitermachen.
Okay, war das quasi auch die Zeit, wo du dann angefangen hast, selber Bier zu trinken und gesagt hast,
genau,
jetzt geht's los?
Ja, zu probieren, genau, das war das richtige Thema. Wir haben halt auch schon Bier probiert und es ist halt einfach so, man wird da reingeboren. Das ist, das kann man eigentlich gar nicht so beschreiben, wie das ist, wenn man in einer Brauerei und in der Wirtschaft groß wird, dass man einfach irgendwann sagt, ja, das ist auch das, was ich machen möchte.
Ja, das ist natürlich eine Art, eine Entwicklung, die hört man häufiger, gerade in so Familienbrauereien. Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn dann so eine ältere oder längere Geschichte auch weitergeführt wird. Und ja, ich meine, deine Kinder sind noch ein bisschen zu jung, um da jetzt eine Aussage treffen zu wollen. Aber hoffen wir natürlich, dass es da weitergeht. Ja.
Man muss ja auch sagen, ich wurde auch nicht drauf hingedrängt. Das ist ja auch immer oft das Problem, wo man sagt, wurdest du da gezwungen, das weiterzumachen? Also das würde ich jetzt nie behaupten. Man ist immer so mitgeführt worden. Und ich denke auch, man kann das schon wegen steuern. Meine Eltern haben das schon wegen so... Wir haben es so einfach gemacht. Sie haben immer gesagt, das ist nie unter Druck gesetzt. Also das war auch nicht das Problem, dass ich sagen musste, ich müsste mein Kind jetzt unter Druck setzen und sagen, die müssen das auch mal machen. Das ist, man kann es ein wenig vorleben, man kann es ein wenig steuern schon vielleicht, aber
ja, gehofft haben
sie es dann schon. Und dann natürlich, dass dann weiterläuft, dass dann mit der Meisterprüfung weitergemacht wird, dass dann irgendwann sagst, ich übergebe den Betrieb an meinen Sohn. Das erfüllt natürlich den Vater bestimmt mit Sicherheit auch. Und der Mutter, weil wenn man sieht, dass es wirklich 500 Jahre sind und ich habe zur Zeit, wo mir unser 475-jähriges gefeiert habe, habe ich ja meine Meisterprüfung gemacht und dann dachte ich, naja, okay, noch 25 Jahre, dann sind es 500 Jahre und jetzt sind wir ja schon fast wieder,
jetzt sind wir schon fast
wieder
da,
so weit, wo die nächste Generation eigentlich schon in die Tür stehen würde eigentlich, aber die sind jetzt wirklich noch ein kleiner, die Kinder.
Ja.
Und drum wird es sich vielleicht von drei Kindern einer vielleicht mit Sicherheit ich weiß es nicht, kann man schlecht sagen, aber bei mir war es einfach so, ich wurde nicht dahin gedrängt, dass ich das machen soll.
Sehr schön, ja.
Das ergibt sich dann irgendwann. Wir sind auch drei Kinder gewesen und dann, dann ist es einfach so, dass einer hängen bleibt. Das ist ganz gut so gewesen, ja.
Ja, prima. Also ich sag mal, es ist natürlich auch bei der Planung der Zukunft, aber vielleicht auch bei der Entscheidungsfindung, ist natürlich auch die Zukunftsaussicht vielleicht auch ein bisschen ein Teil davon. Aktuell, sagen wir, gibt es vielleicht ein bisschen größere Popularität unter den kleineren Brauereien. Hoffentlich hält es noch viele Jahre an, sodass dann, wenn deine Kinder soweit sind, dass die Entscheidung leicht fällt, sich für die Brauerei zu entscheiden. Mit wachsender Popularität wird sich das dann vielleicht auch ein bisschen ändern. Aktuell würde ich mal sagen, seid ihr sicherlich hier in der Gegend bekannt, im Landkreis an sich. Kann ich es jetzt nicht wirklich beurteilen, aber überregional, also wenn wir schon in den Nachbarlandkreis gehen, wenn wir jetzt zu uns gehen nach Bamberg, seid ihr eigentlich überhaupt nicht vorhanden und eigentlich auch vollkommen unbekannt. Trotzdem habt ihr natürlich hier eine große Fangemeinde, also ist natürlich diese Regionalität für euch schon ziemlich wichtig. Was habt ihr denn für ein Einzugsgebiet? Also wo meinst du, seid ihr so wirklich stark unterwegs? Seid ihr wirklich hier rein im Landkreis Forchheim? Oder?
Ja, noch sind wir regional sehr verwurzelt. Das heißt, mein Opa hat schon den Heimdienst in den 70er Jahren immer verstärkt in die Fränkische Schweiz ausgebreitet. Da waren wir auch damals in den 70er Jahren, 80er Jahren stark führend, weil mein Opa das auch schon sehr offiziell richtig gut gemacht hat, dass er da Kundschaften über 30, 40 Jahre haben wir Kundschaften beliefert, immer im Heimdienst und die uns immer treu die Stange gehalten haben und uns immer Bier gekauft haben. Und daher ist es immer so, dass wir immer mehr Richtung nach oben in die Fränkische Schweiz gestoßen sind, also Richtung Ebermannstadt, hoch in die Fränkische. Und Bamberg wurde immer leicht vernachlässigt, würde ich sagen. Also in der Nachbargemeinde war auch immer sehr stark beducht mit Brauereien, sprich in der Nachbarortschaft Gunzendorf, Treuschendorf, Bodenheim. Es ist ja durch die ganze Reihe, sind ja stark fragmentierte Brauereien. Und da mussten wir uns halt wahrscheinlich, mein Opa damals auch hat gedacht, wir müssen jetzt eigentlich in die andere Richtung gehen, wo es nicht so stark besiedelt ist mit Brauereien wie da bei uns. Das vermute ich mal war der Ursprung. Und jetzt sind wir halt da oben sehr stark. Wir sind jetzt in Landkreis vor euch im Schowing präsenter. Wir wollen jetzt auch in der nächsten Zeit auch, weil die Nachfrage auch selbst aus Bamberg kommt, dass man in den Märkten vielleicht doch mehr versteckt.
Ja, das ist sicherlich eine Erklärung. Also wenn man natürlich Bamberg anschaut und was aus dem Landkreis Bamberg und wie viele Brauereien es da überhaupt schon gibt, ist es wahrscheinlich historisch ganz einfach zu erklären, warum in diese Richtung eigentlich weniger los war. Und heute mit diesem Wechsel, und ich sehe es an mir selbst, ich weiß nicht, wie man es betiteln könnte, so eine Art Wechseltrinker. Also es ist ja selten so, dass man häufiger hintereinander Bier von der gleichen Brauerei kauft. Und das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen so der Trend.
Ja, und das Verkaufsverhalten würde ich auch sagen, das hat sich verändert. Oder damit die Jugendlichen oder die Junggebliebenen holen sich einfach wieder mal anders Bier. Also das ist wirklich so.
Es ist nicht mehr so, dass man sagt, das ist meine Stammbrauerei und da hole ich die nächsten 30 Jahre mein Bier, ja.
Und daher ist es halt im Markt auch versteckt wahrscheinlich die Präsenz sein, dass man auch da gut vertreten ist, damit man erstmal die Bekanntheit, weil wir sind halt wirklich abgeschieden nur außen und jetzt müssen wir uns halt, letzten Jahre haben wir dafür einiges getan, dass wir wieder nach vorne kommen, dass wir auch das Drückendorf wieder bekannt machen durch unsere Umgehungsstraße, so schön wie sie ist, aber es wird halt der Fränkische Schweizverkehr leitet alles um die Umgehungsstraße.
Alles außenrum.
Und wir mussten jetzt wirklich 3-4 Jahre wieder was machen, damit wir wieder einen Zuwachs in der Ortschaft haben und das ist jetzt auch wieder. Der Gastrobereich wird auch wieder mehr. Also wir sind schon teilweise auf einem guten Weg. Also wir müssen halt, wie gesagt, wir müssen uns noch ein bisschen breiter aufstellen vielleicht. Aber ich bin ganz so, in der Fränkischen Schweiz, glaube ich, sind wir schon doch gut
unterwegs. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo ihr vertreten seid. Kannst du uns vielleicht noch was über eure Brauereigröße sagen? Also ich sage mal gerade so die typischen Kennzahlen, wie man einen Betrieb einschätzen kann. Zum Beispiel, wenn du die Zahlen nennen willst, kannst du auch den Ausstoß nennen, Mitarbeiterzahl, irgendwie so, dass du die Leute einfach mal ein bisschen einschätzen können. Wie groß seid ihr? Was macht ihr überhaupt?
Wir sind eigentlich schon immer 3 Mitarbeiter gewesen. Also sprich ein Braumeister, ein Geselle, ein Auszubildender und so weit sind wir jetzt auch wieder. Das Jahr ist unser langwieriger Braumeister in Rente gegangen.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich wieder Verstärkung gebraucht. Jetzt haben wir uns eine Auszubildende ins Haus geholt. Also ich habe es nach 3 Bewerbern haben wir uns eigentlich wirklich für eine junge Dame entschieden und ich bin nicht ganz zuversichtlich, dass sie sich ganz gut macht, weil sie Interesse zeigt und das war ein ganz wichtiger Entscheid für uns. Sie macht ihren Job wirklich gut, sie ist mit Interesse dabei und wie gesagt, ein Gesellen, der auch schon 35 Jahre im Betrieb ist, der auch alle Bereiche gut abdecken kann mit allen handwerklichen Tätigkeiten, weil wir haben ja wirklich eine handwerkliche Brauerei und jetzt eine ganz neue Brauerei. Und das ist natürlich auch irgendwann mal eine Herausforderung für unsere Auszubildende gewesen, dass sie mal eine Brauerei sieht, die wo fast 100 Jahre Geschichte hat und eine, die wo ein Jahr alt ist und von der neuesten Technik. Ja, und wir machen stetig steigen. Also wir waren bis vor 3-4 Jahren waren wir noch bei 4.500, jetzt sind wir bei knapp über 6.000 Hektar. Und es zeigt sich halt an, dass man schon einen Wachstumsschub noch haben.
Okay.
Noch Luft nach oben ist. Ein bisschen Luft haben wir schon nach oben noch.
Ja, ist schon spannend, gerade wenn man das jetzt mal so vergleicht. Ihr sagt, 2 plus Auszubildende bei 6 bis 6.500 Hektoliter ist natürlich ein super Schnitt. Ich kann das immer nur vergleichen, wenn man so in manchen anderen Ländern unterwegs ist. Ganz extrem sieht man das natürlich in den USA. Dann wären bei 6.500 Hektoliter wahrscheinlich 5 bis 10 Mitarbeiter, allein 3 im Gärkeller. Und das ist dann schon eher spannend, aber dann sieht man wieder, die brauchen halt auch andere Bierpreise. Wir haben vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, was wir hier für Bierpreise haben und dass es trotzdem ein ganz hartes Geschäft ist, das Biergeschäft in Deutschland, gerade jetzt, dass man da doch ja auch schauen muss, wie man effektiv arbeiten kann. Ja. Jetzt haben wir gesagt, dass ihr lebt von der Regionalität, also natürlich ist für die Regionalität bei euch wahrscheinlich eins der wichtigsten. Wenn man bei euch durch die Speisekarte mal schaut, sieht man auch, selbst in der Gastronomie ist Regionalität ganz groß geschrieben. Zieht sich das bei euch durch den ganzen Betrieb, also sagen wir mal von Rohstoffe bis zum Endkunden? Oder
ja, ich würde
würdest
fast
du nicht sagen, dass Regionalität bei euch so der oberste Punkt
doch,
ist?
Doch, das ist schon, doch, die Wurzeln müssen schon erkennbar sein, dass man sieht, wo man den Ursprung hat. Doch. Auch in der Gastro ist es so, dass wir sehr viel Wert drauf legen, dass wir unsere Sachen regional kaufen. Sprich von den Eiern bis zum Salat.
Sudhaus.
Selbst beim Sudhaus haben wir uns für Regionalität entschieden.
Jawohl.
Das war ja auch eine, sag mal, eine Entscheidung, wo wir uns auch wahrscheinlich auch einen Punkt mit dazu gespielt hat.
Natürlich, ja. Das ist,
dass wir einfach eine Verbundenheit zu Kaspar Schulz gehabt haben. Schon auch mein Ober, wo alles beim Kaspar Schulz.
Ja, ja.
Wo noch offiziell die Rechnungen, glaube ich, oder Belege gibt, dass,
genau.
dass irgendwelche Gerätschaften fertig sind und das sollte doch da. Mit dem Traktor abholen und mit dem Stroh. Und
ein Ballen Stroh, ja. Also vielleicht noch als kurze Anmerkung zur Erklärung. Wir haben in unserem Archiv dann noch ältere Briefe und Bestellungen von der Brauerei Först gefunden, die eben so aus den 60er Jahren waren. Und da gab es eben die Meldung, die Tanks wären fertig zur Abholung und er soll bitte zum besseren Transport einige Bund Stroh mitbringen. Ja. Das war doch einer der lustigen Momente, wenn man so alte Pläne durchsucht und dann ja eben noch alte Briefe dabei findet. Ist immer gut, wenn man nichts wegschmeißt. Ja, wo wir gerade über Regionalität gesprochen haben, jetzt haben wir natürlich auch schon ein paar Worte verloren. Jetzt können wir, glaube ich, mal ein Bier trinken. Irgendwie so, ja, eins der nächsten, ein Kilometer Null, würden die Spanier sagen. Was hast du denn Gutes dabei?
Heute haben wir unser Premium Hell. Das ist eigentlich unser klassisches Vollbier, das seit Jahren immer mehr Beliebtheit erfährt, weil das Vollbier, das helle Bier einfach momentan wirklich der Hauptanteil unserer Sorten ist.
Ich schenke mal ein.
Ja, ich schenke auch mal ein.
Sehr gut, müssen wir uns nicht teilen.
Nein, ist genug da. Also ja, und es ist wirklich... Unser Berufsschullehrer hat immer gesagt, wenn der richtig gutes Bier brauen will, dann müsste er helles machen und das müsste er vernünftig machen. Also es ist wirklich so, dass das helle Bier bei uns momentan die Nummer eins ist im Verkauf.
Ja.
Das dunkle Lagerbier war jahrzehntelang unser Steckenpferd, also das altfränkische Lagerbier. Jetzt ist es im Winter genauso stark wie das helle, aber im Sommer ist das helle einfach unser Hauptmarke.
Ja, wenn ich das so trinke, kann ich auch verstehen, warum das die Hauptmarke geworden ist. Also echt ein sehr gutes Bier.
Ja, vom Alkoholgehalt hat es noch nicht zu viel. Es ist mit 4,6 auch nicht zu stark.
Ja.
Es lässt sich auch leichter trinken und daher ist es auch ja. immer große Beliebtheit.
Apropos gutes Bier und nicht so stark, da muss ich an euren Ludwig Samuel Bock denken. Bin ich über Umwege an eine Flasche gekommen, war echt ein überragendes Bier. Wie ich dann soweit war, dass ich mir mehr holen wollte, war es leider schon zu spät. Also da waren andere anscheinend deutlich schneller. Aber da muss ich auch sagen, das war auf jeden Fall einer der besten Böcke, die ich dieses Jahr getrunken habe. Kann man sich so vorstellen, in diesem Lockdown war das mehr als nur ein Bock. Ja. Da war auf jeden Fall, steht der ganz oben mit auf der Liste. Ja, Bockbierzeit, Bockbieranstich, letztes Jahr ausgefallen.
Ja.
Hoffentlich sind wir dieses Jahr wieder so weit. Vorletztes Jahr euer Bockbieranstich, der hat eine ganz andere Atmosphäre, so richtig schön familiär. Irgendwas zwischen Bockbieranstich und Weihnachtsmarkt fast. Man fühlt sich wohl mit Kindern oder ohne. Wenn er nicht so weit weg wäre von mir, wäre ich, glaube ich, bisher immer da gewesen. Und dieses Jahr hoffen wir mal, dass wir wieder dabei sein dürfen.
Ja, das hoffen alle.
Ja, und da sind wir schon beim Punkt. Hoffentlich geht's so weiter. Ich meine, das letzte Jahr war sicherlich auch für euch, das war für alle ein bisschen, natürlich war für jeden auf der Welt ein bisschen ein anderes Jahr. mit der einen oder anderen Unsicherheit verbunden, meine ich natürlich. Was kannst du dazu sagen? Also natürlich ist das Ganze noch nicht vorbei, aber ich sag mal, die Aussicht ist jetzt vielleicht eine andere als letztes Jahr zu dieser Zeit.
Ja, letztes Jahr um diese Zeit war ja auch die Planung, wo wir unser Sudhaus eingebaut haben. Und dann wusste auch unsere größte Investition, glaube ich, wo wir jemals in der Brauerei First getätigt haben, war das natürlich schon ein Baugenschlag, wo uns schlaflose Nächte bedeutet hat. Also ich habe wirklich 2-3 Tage schlecht geschlafen, weil ich gedacht habe, oh Mann, ich konnte nicht einschätzen, wie sich das entwickelt.
Ja, das konnte keiner, ja.
Es war ja nicht absehbar, dass er von heute auf morgen alles, dass die Wirtschaft zu ist, dass man wahrscheinlich, keine Ahnung, also das war für uns, muss ich sagen, wir sind damit gewachsen mit diesem Ganzen. Man muss echt sagen, das hat sich dann auch ein wenig, man konnte es ein wenig einordnen, man hat gesehen, dass das Verkaufsverhalten im Flaschenbereich natürlich dann ein wenig angezogen hat. Das hat uns dann ein wenig Hoffnung gemacht, dass es nicht ganz wahrscheinlich den Bach runtergeht. Weil das war ja wirklich eine Krisenstimmung, wo ich sagen muss, naja, als selbst mein Vater, wo schon seit Jahrzehnten in dem Geschäft ist, hat gesagt, er wüsste nicht, dass es noch einen Krieg wahrscheinlich
irgendwas Ähnliches mal gegeben hätte, ja.
Ne, so in dieser Form, dass man alles schließen muss, dass alle Menschen zu Hause bleiben müssen, dass kein Gastrobereich aufgemacht wird, dass ein Sozialpunkt zusammenbricht, also gerade in unserem Bereich, wo in der Gaststätte einfach das Leben pulsiert, dass man Geschäfte in der Wirtschaft macht, dass man sich unterhält, dass man und das auf einmal nicht mehr möglich ist. Also das war schon.
Ja, hätte mir vor einem Jahr jemand was erzählt, dass wir jetzt immer noch oder einen zweiten Lockdown sind, ja, das wäre der absolute Schwarzmaler gewesen. Den hätte ich auf keinen Fall ernst genommen. Aber jetzt sind wir soweit. Und wo wir hier von geschlossener Gastronomie reden, ja, also falls, liebe Zuhörer, falls ihr das hört, die Bänke und Tische, die knarzen hier, hatten 500 Jahre lang durften sie Leute bedienen. Jetzt sitzen wir seit mehreren Wochen und Monaten ohne, also die jammern auch schon. Die warten auch darauf, dass endlich mal wieder Besucher reinkommt und die Sache weitergeht.
Ja, die hochstehenden Stühle sind schon traurig genug, aber dass die Tische noch knarzen, ist immer schlimmer.
Ja, so ein Tresen, der komplett trocken und abgeputzt ist, das passt einfach nicht dazu.
Nein, das ist gar nicht so sein soll. Wir hoffen ja das Beste. Wenn jetzt natürlich die ganze Menschheit geimpft ist, dann wäre das natürlich.
Ja, hoffentlich. Also
irgendwann.
Ich bin da ähnlich zuversichtlich, wie ich vor einem Jahr schon war, und das höre ich jetzt auch nicht auf.
Nein, müssen wir auch, weil das wäre ja jetzt der schlechteste Ratgeber, wenn wir uns jetzt verkriechen würden. Aber ich glaube schon, dass es wieder. Ich hoffe ja auch wieder, weil die Lust nach Gastro ist wahrscheinlich auch danach ist wieder erheblich groß wird. Die Menschen wollen raus und ich glaube doch, man muss schon gute Hoffnung
ja, sein. Ja, also bei mir ist die Lust auf Gastro groß. Wenn dann natürlich das Ganze noch mit Biergarten verbunden wird, dann,
ja, und die Sonne scheint wieder, dann
sind wir alle dabei.
Ja, alles wird gut.
Ich habe heute mal nachgeschaut. Du hast gerade gesagt, dass das Sudhaus seit fast einem Jahr jetzt läuft. Denn ich habe heute zufällig gelesen, dass ja unsere ersten Gespräche eben vor knapp 3 Jahren angefangen haben. Da ging es darum, Läuterbottich umbauen. Dann ging es darum, Läuterbottich erneuern und am Ende ist es eine ganze Brauerei, eine vollautomatisierte Brauerei vom Mais-Schwitzepfanne bis hin zum Whirlpool oder zum Würzekühlen geworden. Kannst du uns irgendwie Beweggründe schildern dafür, dass du sagst, naja, bevor ich jetzt hier was umbaue, baue ich was ganz Neues, was waren so die Hintergedanken?
Weil ja, das war wirklich der Ursprung, wo wir uns kennengelernt haben, das war, dass wir uns einfach das alte Sudhaus umbauen wollten, also wegen Automatisieren und sprich Zippung, Läuterbottich überfällig. Läuterbottich ist aus den 60er Jahren, der ist jetzt natürlich, die Pfanne wurde schon 98 neu eingebracht vom Schulz. Jetzt war man natürlich am Scheideweg, wo wir hingehen. Es war ja lange Investitionsstau bei uns in der Brauerei. Jetzt mussten wir wirklich reagieren. Es waren halt alle Bereiche fällig gewesen. Im Heißwasserbereich, im ja, Kühlschiff, was noch bis vor ein Jahr gelaufen ist, hin und wieder. Lassen wir es auch laufen. Ist ja alles noch da und es funktioniert ja auch noch alles. Aber dann war der Weg, wo wir uns dann umgeschaut haben, wo können wir denn eine Alternative finden. Und dann fand sich die alte Füllerei. Und das war dann, jetzt aus meiner Sicht, das war die Heilsbringung. Ne? Also muss man wirklich sagen. Ja. Wenn man es heute sieht, was da draußen und welche Möglichkeiten, was wir jetzt haben. Und auch selbst die Bedenken von so einem Sudhaus in ein neues zu gehen, geschmacklich und die großen Ängste, was passiert. Was macht der Konsument, wenn er das irgendwie... Kann er das unterscheiden? Aber wir sind jetzt positiv, weil das alles sich so positiv entwickelt hat. Auch die Biere. Es hat keinerlei Probleme gegeben mit der Umstellung. Wir sind jetzt da, wo wir hin wollten. Und das war der größte Punkt, wo ich sagen würde, dass wir geschmacklich uns nicht so weit entfernen von dem alten Sudhaus.
Ja.
Und das war uns ganz wichtig. Das waren ja auch die Vorgaben. Wir haben ja auch Maschinen eingebunden, die sind 110 Jahre alt. Und die haben wir auch in die neuen Sudhaussteuerung mit eingebaut. Sprich die Schrotmühle.
Die Schrotmühle, ja.
Das ist unser Urstein, der ist so alt. Das muss man eigentlich machen. Die funktioniert und es läuft auch.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Natürlich waren zwischendrin noch so Schritte, wo man sagt, ja, der Braumeister geht in Rente. Wenn ich natürlich ein neues Sudhaus habe, das automatisiert ist, dann muss man sich nicht zwangsweise sofort nach einem Ersatz oder nach einem adäquaten Ersatz umschauen. Du hast das gerade schon angesprochen, es gab ein paar Bedenken. Ich meine, wir haben hier natürlich im Vergleich zu vorher einiges geändert oder zu dem Sudhaus, das ja aktuell noch teilweise läuft. Also das ist natürlich eine direkt befeuerte Pfanne. Wir haben da ein Dekoktions-, ein Dreimaischverfahren. Dann kamen hinterher natürlich Kühlschiff und diese komplette Handbedienung über den offenen Läutergrand. Also das sind natürlich alles Sachen, die wir radikal geändert haben mit dem neuen Sudhaus. Also wir haben jetzt hier ein Vormeischer, wir haben ein vollautomatisiertes Sudhaus, wir haben einen Whirlpool, wir haben eine moderne Würzekühlung mit Würzebelüftung eingebaut, was natürlich komplett anders ist. Und da, das hast du ja gerade schon erzählt, hat sich natürlich das Ganze trotz der Änderung, Direktbefeuerung zu Außenkocher, wir haben einiges verändert. Deine Bedenken hast du gerade schon.
Ja, was
oder ursprünglichen Gedenken.
Wenn man in der Brauerei selbst einen Schritt ändert, das weiß jeder, der wo sich mit irgendwas befasst, dass sich irgendwie jedes Mal was verändern kann oder sich geschmacklich verändern könnte oder allein die Belüftung, dass man mit einem Kühlschiff mit offenen Sauerstoff arbeitet. Also das ist ja, das war auch der höchste Hygienestandard, muss man auch wirklich sagen, dass unser ehemaliger Braumeister auf Sauberkeit war ja bei uns der Stellenwert Nummer 1, muss man ganz klar sagen. Darum hätten wir das wahrscheinlich auch nicht bis in die 2020er führen können, wenn man nicht sauber arbeitet und das Ganze pflegt. Und es ist ja, hat auch funktioniert und die Technik funktioniert auch weiterhin. Wenn wir es heute einschalten würden, das würde laufen. Aber das war auch die Entscheidung, weil unser Braumeister ging und ich dann die Brauerei mit meinen Gesellen weiterhin leiten musste. Und ich musste schauen, dass ich irgendwie eine Lösung finde, dass ich, bis ich wieder einen herziehe, der die Ausbildung beendet hat und auch bei mir bleibt. Ja. Das war ja auch eine Bedingung. Das ist auch, ich bilde jetzt aus und möchte auch einen regionalen Brauer wieder hochziehen. Der kommt aus der Region. Wie gesagt, unser Tamina, also das ist eine Auszubildende, die macht sich ganz gut. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt wieder, bis meine Kinder mal so weit sind, einen guten Ersatz
guten
Mitarbeiter hat, der sich gut einbringt und das ist auch wichtig und Interesse hat an dem Beruf. Und das war auch ein wichtiger Punkt. Und ja, der nächste Punkt ist, die ist natürlich jung, dynamisch, die kommen mit der Technik super zurecht. Also die wachsen damit auf.
Sind mit Computer aufgewachsen.
Da habe ich mich natürlich die ersten Wochen, muss ich mich verstecken, ne, weil das war ja für mich auch eine Revolution, diese Technik, aber mittlerweile ist es so, es steckt es so drin, und ich bin sehr, sehr zufrieden und es ist wirklich eine Bereicherung gewesen für uns. Die neue Brauerei, die neue Auszubildende und der Betrieb ist jetzt wirklich, denke ich, schon für die Zukunft gerüstet. Ja. Es gibt natürlich einige Sachen noch, wo wir weiterhin investieren müssen, aber
uns geht auch. Ein großer Schritt ist getan.
Der größte Schritt, ich glaube, das Herzstück funktioniert.
Funktioniert. Ich meine, du hast es ja gerade angedeutet, die Vollautomatik. Wir haben ja hier unsere neue Pioneer Pro eingesetzt. Mal ehrlich, wie lange hat es gedauert? Du hast jahrelang früh eingemeischt, genau gewusst, Dreimeischverfahren, den ganzen Sud durchgefahren, Automatik, hast du gerade gesagt, gab es nicht, es gab ein Aus.
Ein Aus.
Wie lange hat es gedauert, bis du der Automatik getraut hast, das zu machen, was du gemacht hast?
Das muss man ganz ehrlich sagen, das war doch nicht für mich schon. Ich musste mich auch lang, also ich würde sagen, gute 2-3 Monate brauchte ich bestimmt. Ja. Durch dem, dass natürlich die Umstellung war, dass man viel, durch den, dass das Programm ja komplett neu ist, die Steuerung musste ja auch viel immer angepasst werden und waren immer dabei. Und das war auch vielleicht ganz gut so, weil wir jetzt richtig mit dieser Steuerung groß geworden sind. Das war unser, ich würde wirklich sagen, das ist unser Baby. Ne? Und das war natürlich auch die ganzen Mitarbeiter vom Schulz, die uns da immer mit viel Geduld und Mühe uns das beigebracht haben oder uns erklärt haben, wie das dann mal so sein soll, wie es jetzt ist, es funktioniert.
Ja, also einiges zu lernen gewesen.
Natürlich durch die Einbindung von den alten Anlagen.
Und so bleibt man auch am Laufenden.
Der Vorsatz war ja auch noch, dass wir immer wieder sagen können, wenn die neue Steuerung aussetzt, wir könnten mit dem alten Sudhaus weiterfahren. Das war ja auch eine Option.
Was er ja noch teilweise macht, ab und zu mal ein Sud auf dem alten Sudhaus.
Ja, zumindest wieder, jetzt wird es natürlich weniger. Dadurch, dass wir jetzt am Anfang dachten, wir müssen ein wenig mit den alten. Der Vorteil war halt auch, dass wir weiterhin brauen konnten, dass wir nicht aussetzen mussten, dass wir kein Fremdbier kaufen mussten, solange natürlich diese Umbaumaßnahmen hatten.
Ja.
Wir konnten einfach unser Bier weiterbrauen. Das war auch ein ganz großer Vorteil. Und die Option war wirklich, dass man sagt, wir könnten heute im alten Brauer, morgen im neuen. Wir könnten jederzeit alles ansteuern. Wir können fahren, wie wir möchten. Und das war auch ein ganz guter Grund. Und das war eine gute Entscheidung, was wir so gemacht haben. Ich bin total flexibel. Ich habe natürlich jetzt den Luxus, dass ich zwei funktionierende Sudhäuser habe in meiner Größenordnung. Aber
Fehlt nur noch der passende Gärkeller
dazu. Für die Brauerei, genau. Das wollte ich noch ansprechen. Der passende Gärkeller kommt jetzt dann in den nächsten Jahren. Und dann bei die Brauereiführung, die natürlich jetzt letztes Jahr nicht so großartig waren, weil nicht viel stattfanden. Aber dann ist es natürlich auch immer ganz gut, wenn man zwei verschiedene Sudhäuser von einem Hersteller in 100 Jahren Unterschied. Also das ist schon doch. Und das waren ja die Vorgaben, dass wir gehabt haben, wir wollen beide auch gleichzeitig laufen können. Jawohl. Also es geht auch, dass wir beide gleichzeitig laufen lassen. Und so ist die Technik jetzt ausgestattet bei uns.
Gut. Ja, Volker, zum Abschluss unseres Gesprächs haben wir noch eine ganz spezielle Frage an dich.
Willibecher oder Sommelierglas?
Bitte.
Ja, dann bin ich natürlich eindeutig. Ich glaube, der Willibecher. Der Willibecher ist mein Lieblingsglas, also muss ich ganz ehrlich sagen. In der Gaststätte, wenn ich bin, ich habe zwar, glaube ich, gefühlte 5 Stammkrüge, aber am liebsten trinke ich doch immer noch aus unserem legendären Willibecher.
Ja, das habe ich schon befürchtet, weil das machen wir nämlich jetzt gerade auch.
Das ist der Mini-Willibecher, aber der große Willibecher ist immer auch in der Brauerei zum Probieren und zum Verkosten. Ja. Das ist aber genetisch bedingt. Ich glaube, mein Vater hat schon immer aus dem Willibecher. Ich kann es nicht anders, aber wir haben immer schon aus Glaskrügen, also in der Brauerei sowieso. Man will ja sehen, was man trinkt. Und der Willibecher ist eigentlich für mich schon.
Ja, da kann ich dir eigentlich nur recht geben.
Das ist eigentlich das Glas, damit bin ich groß geworden.
Sagen wir es ganz einfach Glas, so.
Es ist nicht gegen Jan Krug, der seine Berechtigung hat und alles, aber das ist einfach. Jeder Mensch hat auch seine Vorlieben, aber ich bin da wirklich so ein hundertprozentiger Willibecher-Trinker.
Ja, da bin ich absolut dabei. Also das Gefühl aus einem Willibecher ist natürlich ein ganz anderes. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres heutigen Gesprächs. Vielen Dank, Volker. Es war echt sehr interessant, deinen Ausführungen zuzuhören. Ich habe einiges über dich und deine Brauerei gelernt, das ich so noch nicht gewusst habe.
Ich sage auch Dankeschön. Und was mir gerade in deinen Kopf schießt?
Das Bier.
Den Platz, wo du jetzt hast, ne? Und die Ruhe, wo wir jetzt haben, ne, in diesem Raum, hatten wir damals beim Vertragsabschluss.
Ja.
Kannst du dich nur erinnern?
Ja, doch.
Da war es auch so ruhig und die Wirtschaft war auch leer. Also, ja. Dankeschön, dass ihr da wart.
So wiederholt sich's. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight und natürlich auf Social Media. Unterstützt eure regionale Brauereien, ihr habt's gehört. Und genau deshalb machen wir uns jetzt noch eins auf. Tschüss.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. access-visuals.de